Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute den zweiten Advent. Und in dieser Zeit, ganz am Anfang des Kirchenjahres, denken wir besonders an das Kommen Gottes, an die Erwartung, ja, an die Vorbereitung denken wir. Und dabei gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte zu bedenken. Zum einen ist es das Denken, die Erinnerung an das erste sichtbare Kommen Gottes in die Welt, in Jesus Christus. Zum anderen denken wir auch immer noch daran, was vor noch nicht mal einem Monat so das Thema der Predigten bestimmt hat, nämlich die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht bei Jesaja. Jesaja wirkte, ich habe das schon häufiger gesagt, ab 740 vor Christus bis 701 ungefähr. Und das, was er aufgeschrieben hat, das ist eines der am besten überlieferten Bücher der Bibel. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Höhlen am Toten Meer Schriftrollen gefunden und darunter eine circa 7 Meter lang, da war das ganze Jesaja-Buch drauf. Und ich habe es auch schon mehrfach von dieser Stelle gesagt, dass man dieses Buch einteilen kann in drei große Abschnitte. Das ist der erste Abschnitt, Kapitel 1 bis 39. Dieser Abschnitt ist an das jüdische Volk zur Zeit der assyrischen Eroberungszüge gerichtet. Die Assyrer, die hatten ihren Stammsitz im Zweistromland Mesopotamien. Und sie hatten sich im Laufe der Zeit ein großes Reich aufgebaut und sie waren weiterhin auf Expansionskurs. Das Volk Israel war in äußerer Bedrängnis durch die Assyrer und auch innenpolitisch war das Land instabil. 722 vor Christus wurde Israel dann ins Exil geführt nach Babylonien. Der zweite Abschnitt vom Jesaja, der richtet sich primär an die Israeliten im Exil. Das sind die Kapitel 40 bis 55. Und der letzte große Abschnitt, 56 bis 66, ist dann an die wiederheimgekehrten Israeliten gerichtet. Alles in allem also eine Prophetie, die weit über das hinausgeht, was man sich so überlegen könnte, was so in den nächsten Jahren passiert. Also wirklich ein Weitblick. Und heute haben wir es mit einem Text aus dem ersten Abschnitt des Buchs zu tun. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Kapitel 35, die Verse 3 bis 10. Und wem es gleich beim Hören in den Ohren klingelt, der Friedrich hatte den Text vor 2 Wochen auch schon. Aber ich sage was anders. Nicht inhaltlich, aber schon. Ja, ich lese uns den Text. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie. Die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige, werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns den Text richtig aufschließt, dass wir etwas davon mitnehmen können für unser Leben. Amen. Ja, wenn man die ersten Verse hört oder den ersten Vers dieses Textes liest, dann kann man sich zeitlich so zurückversetzt fühlen. Ungefähr ein halbes Jahr. Da war Fußball-WM. Und bei unserer Mannschaft konnte man reihenweise schlaff gewordene Hände und Füße sehen, sowie strauchelnde Knie. Die Mannschaft wirkte verunsichert und verzagt. Und genau an solche Menschen, jetzt nicht unbedingt an Fußballer, aber an verzagte Menschen, ja, an Fußballer auch, gerne, klar, richtet sich unser Text, an Verzagte. Und zu diesen Menschen redet Jesaja hier in Bildern, die er aus seinem Umfeld entnommen hat, wie es damals zur Zeit des Alten Testaments eben war. Er schildert das Heil, das durch das Kommen Gottes ausgelöst wird, in Bildern von irdischem Heil. Ja, die Botschaft richtet sich an Verzagte. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die gerade nicht verzagt sind, von dieser Botschaft ausgeschlossen sind. Es geht ja um eine generelle Ankündigung. Generelle Ankündigung der Ankunft Christi. Und die geht uns alle an. Bleiben wir noch mal kurz bei den Verzagten. Der Verzagte, das ist ja ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat und keinen Ausweg mehr sieht. Ja, wie bei der Fußball-WM. Das ist wirklich ein profanes Beispiel, aber ich finde, es ist greifbar. Ja, da hat man es gesehen nach dem Spiel gegen Südkorea. Ja, da hatten sie alle lange Gesichter. Schluss aus. Es ging nicht weiter. Und Menschen, die sich so fühlen, denen verkündet der Text das Kommen Gottes. Ja, und wenn das so ist, wenn Gott kommt, dann hat das eine positive Seite und eine negative Seite. So wird es hier geschildert. Negativ ist es für die, die nicht an Gott glauben. Denen kommt Gott dann zur Vergeltung. Darauf möchte ich im ersten Teil des Textes gleich eingehen, im ersten Teil der Predigt eingehen. Positiv ist das Kommen Gottes für alle diejenigen, die auf ihn hoffen. Und was es dabei zu hoffen gibt, beschreibt Jesaja in einer Reihe von Bildern. Das ist das Thema des zweiten Teils der Predigt. Ja, und schließlich muss noch darüber geredet werden, was den Glaubenden denn erwartet, wenn sie die Hoffnung erfüllt. Und darum geht es im dritten Teil. Zum ersten, Gott kommt zur Rache. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Ja, das ist eine tröstliche Botschaft für die, die verzagt sind. Gott wird helfen, Gott wird vergelten. Ja, das sind oft Dinge, wenn man verzagt ist, die wiegen wesentlich schwerer als ein verlorenes Fußballspiel oder eine vergeigte WM. Da geht es um existenzielle Dinge, eine unheilbare Krankheit, die einen Menschen fest im Griff hat. Oder sozialer Abstieg, weil man sich wegen seiner Sünde, wegen dessen, was man getan hat, vor Menschen und vor Gott schämt. Gründe, verzagt zu sein, gibt es viele. Auch wenn einem Unrecht getan wird. Unrecht, das jetzt nicht der Strafverfolgung unterliegt, sondern ja, Unrecht, das so im Zwischenmenschlichen einfach so passiert. Wenn einem sowas über längere Zeit widerfährt, da kann man schon verzagen. Gott kommt. Gott kommt und will helfen. Gott kommt und das heißt nicht, dass hier ein schwacher Mensch kommt. Nein, der Schöpfer des Himmels und der Erde kommt. Höchstpersönlich. Und wozu er kommt, das sagt Jesaja ganz deutlich. Die Rache kommt. Die Vergeltung Gottes kommt. Das ist keine leere Drohung, das ist kein erhobener Zeigefinger, sondern bitterer Ernst. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Gedanken an Rache. Für mich ist das häufig irgendwas, was ich eigentlich gar nicht denken will. Ja? Vielleicht liegt das auch daran, dass es mir eigentlich gut geht. Ja, klar, ich ärgere mich über das eine oder andere, werde auch mal sauer, aber wirkliche Rachegelüste, die habe ich nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer von euch so richtige Rachegelüste hat. Dafür geht es uns wirklich zu gut. Ja. Wenn wir an unsere Geschwister in Verfolgung denken, ja, die wirklich leiden müssen dafür, dass sie an diesen Gott glauben. Ich glaube, dass es denen schon ein bisschen anders geht. Ich glaube, dass die auch keine, also ich glaube nicht, dass die wirkliche Rachegelüste haben, aber dass sie sich schon wirklich wünschen, dass Gott da mal mit der Faust ordentlich auf den Tisch haut und ihnen Gerechtigkeit bringt. Ja, sie wünschen sich, dass Gott eingreift und ihnen Recht verschafft. Die Aussicht darauf, dass Gott dort kommt und eingreift, ist tröstlich. Und zwar, weil Gott wirklich die Macht hat, sein Recht dort zur Geltung zu bringen. Gott hat zwar jetzt Geduld und lässt vieles geschehen, was in seinen Augen Unrecht ist, aber er wird dann, wenn er beschließt, nicht zögern, Gericht zu halten und den Gottlosen und Ungläubigen bestrafen für alles, was er getan hat. Das wird so sein. Und auch wir, die wir uns zu Gott halten, auch wir müssen, Paulus schreibt es an die Korinther, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir sind gerettet, ja, doch wir empfangen dabei einen Lohn, den Gott in seiner väterlichen Gerechtigkeit bemessen wird. Vom Gericht Gottes ist in der Schrift immer wieder die Rede. Gott wird seinen Feinden vergelten. Er wird ihnen vergelten, was sie Böses getan haben. Er wird all denen, die ihm den Glauben verweigert haben, den Zugang zu seinem Reich versperren. Er wird sie bestrafen mit der ewigen Verdammnis. Auch davon redet die Bibel ganz klar. Und zwar klar, indem dass es passieren wird, aber nicht klar, wie das genau sein wird. Sie redet da auch in Bildern. Sie redet vom feurigen Pfuhl, von der Feuerhölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Von einem Ort, an dem Heulen und Zähneklappern sein wird. Ja, ich denke, konkret können wir uns die Hölle nicht vorstellen, genauso wenig wie das Himmelreich für uns konkret vorstellbar ist. Ja. Die Hölle wird auf jeden Fall ein Ort der Qual sein. Es wird ein Ort sein, an dem die Freude abwesend ist. Die Bibel spricht davon auch im Bild des ewigen Todes. Was so viel heißt, wie dem Menschen fehlt alles, was er zum Leben braucht. Manche vertreten ja die Ansicht und sagen, ja, der Mensch hört dann einfach auf zu existieren. Der ist dann einfach ganz tot, der merkt nichts mehr, er ist nicht mehr da. Aber die Schrift sieht das anders. In Daniel 12 lesen wir, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Aufwachen werden alle. Es wird eine Auferstehung geben, entweder zum Leben oder zur Verdammnis. Auch die Offenbarung spricht von der Auferstehung aller. Es ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn, dass Gott alle auferwecken sollte, um sie dann wirklich vollkommen sterben zu lassen. Ja, dass sie dann gar nicht mehr da sind, nicht mehr existieren. Ja, das ergibt keinen Sinn, sondern es wird eine Auferstehung geben in die eine oder andere Richtung. Ja, alle werden weiter existieren. Und wie sie weiter existieren, das wird Gottes Gericht offenbar machen. Das, was im Gericht passiert, wird in jeder Hinsicht gerecht sein. Und zwar deshalb, weil Gott die Person nicht ansieht. Gott lässt sich nicht beeindrucken von dem, was Menschen vordergründig an Gutem getan haben. Gott sieht hinter die Masken, die wir uns aufsetzen. Und Johannes schreibt in der Offenbarung, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, Gott wird kommen und eine gerechte Vergeltung üben. Darum kann Paulus an die Römer schreiben, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ja, harter Tobak. Aber es gibt ja glücklicherweise noch einen zweiten Teil in dem Text. Im zweiten Teil geht es um das Heil im Kommen Christi. Das Kommen Christi hat natürlich auch eine positive Seite. Brächte es nur das Gericht mit sich, dann hätten wir alle mal Grund, uns vor diesem Tag gehörig zu erschrecken. Doch Jesaja zeigt uns in noch viel breiterer Form, dass das Kommen Gottes Anlass zur Freude und zur Hoffnung ist. Er sagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Eine Menge von Bildern aus Jesajas Umfeld. Er spricht davon, dass eine Stadt oder eine Gegend, die wüst war und verlassen war, nun wieder bewohnt wird. Sie war Wüste, Steppe, unfruchtbares Land, auf dem nichts mehr gedieh. Doch nun gibt es wieder Wasser und das Land ist fruchtbar. Ja, worauf beziehen wir diese Verse? Man könnte, wenn man den Jesaja jetzt hat, man könnte daran denken, dass es eine Prophetie ist, was sein wird, wenn die Israeliten aus dem Exil zurückkommen. Ja, die Orte, in denen sie gelebt hatten, die waren ja während der Gefangenschaft, lagen die brach, da war nichts mehr und die wilden Tiere hausten dort. Das wird dann wieder urbar gemacht. Ja, man kann es auf diese Zeit beziehen. Man kann es auch darauf beziehen, dass Israel ja in der jüngsten Geschichte wieder besiedelt wurde. Darauf kann man es auch beziehen. Aber ich glaube, aus dem Zusammenhang mit den anderen hier genannten Zeichen, da ist diese Deutung ein bisschen kurz. Wenn wir uns diese Zeichen, die beschrieben sind, vor Augen führen, dann werden wir an die Zeit Jesu erinnert. Er heilte Blinde, Lahme, Taube und Stumme. Das sind Zeichen, die auf den Messias hindeuten. Wir erinnern uns an Johannes den Täufer. Der saß im Gefängnis und ihm kamen Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias wäre. Jesus, also er schickte dann Leute zu Jesus und Jesus antwortete diesen Menschen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus verweist in seiner Antwort an Johannes genau auf diese Zeichen. Diese Zeichen, die hier genannt sind, stehen also im Zusammenhang mit dem ersten sichtbaren Kommen Jesu in die Welt. Und sie sind ja eine erste Ahnung, ein erster Vorgeschmack, aber wirklich nur ein blasser Vorgeschmack auf die neue Welt. Denn endgültig wird die Verheißung Jesajas ja erst dann vollendet werden in der neuen Schöpfung. Dann wird sie in die Erfüllung gehen. Erst dann sind die hier genannten Einschränkungen, Blindheit, Taubheit, Stummheit, die gibt's nicht mehr. Erst dann wird das so sein. Dann ist die neue Schöpfung da. Das ist in der Sache auch nichts anderes, als Johannes in der Offenbarung schreibt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, also in der neuen Schöpfung. Ja, es wird eine heile Welt geben. Die neue Welt, die wir hier auf Erden vergeblich erhoffen und die wir uns ohne Erfolg bemühen herzustellen. Gott allein kann und er wird sie schaffen. Da gibt es keine Krankenhäuser und Ärzte mehr, keine Gefängnisse und Lager, keine Kriege, keine Katastrophen, kein Streit, kein Leid, keine Ungerechtigkeit. Die neue Schöpfung, die gibt es mit der Wiederkunft Christi. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann wird er offenbar machen, wer wirklich im Recht ist. Und die, die hier an ihn geglaubt und auf ihn gehofft haben, vor aller Welt zu Ehren bringen. Ihnen wird er das Visum für sein Reich geben und damit das Recht, sich dort in der neuen Schöpfung aufzuhalten. Das ist die Verheißung. Und damit komme ich zum dritten Teil und zu der entscheidenden Frage, wie kommen wir dahin? Ja, man mag sich fragen, ob man denn dann dabei sein wird. Und wir kennen alle dieses schöne Lied, das wird ein Staunen geben. Leider sind es nur wenige, die danach fragen, wie sie dahin kommen. Stattdessen lullt man sich ein mit einem anderen Lied und singt, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Blödsinn. Die meisten fragen danach, wie sie hier in diesem Leben möglichst gut rauskommen. Wie sie ihre Existenz sichern können, wie sie sich selbst verwirklichen können. Und wer nur dies will und nicht nach dem ewigen Leben fragt, der wird sicherlich heute enttäuscht nach Hause gehen. Aber wer danach fragt und wer es wissen will, dem sage ich, Jesaja redet hier ganz klar von einem Weg, der dort sein wird. Ja, wieder haben wir ein Bild. Wir haben eine Wüste, wüstes Land und einen Weg da drauf. Der Weg führt nach Zion. Dieser Weg wird besonders bewacht. Es darf ihn nicht jeder betreten. Wir lesen, und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf herumirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier draufgehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Ja, der Weg gehört zum Bild, das Jesaja zeichnet. Fruchtbares Land, darüber ein Weg, auf dem die Erlösten gehen. Ja, über die weitere Geografie spare ich mir die Spekulationen. Aber eines können und müssen wir sagen, nämlich, dass Jesus der Weg ist. Er hat es von sich selbst gesagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist der heilige Weg, der von Gott gewollte und besonders gebahnte Weg. Wer auf ihm geht, ist von Gott selbst erlöst und für die neue Schöpfung bestimmt. Andere Wege zur neuen Schöpfung gibt es nicht. Zwar mögen Menschen meinen, dass es sie gäbe. Wer einen anderen Weg wählt als den, der mit Jesus Christus gegeben ist, der begibt sich auf eine Irrfahrt. Der wird nicht ankommen. Jesus ist der Weg in seiner Person und in seinem Werk. Das, was er ist und was er tut, das ist der Weg, auf dem wir zur neuen Schöpfung kommen. Dieser Weg ist sicher. Das ist mit dem Bild gesagt, dass kein Löwe oder kein reißendes Tier darauf herumspringen wird. Wer auf diesem Weg geht, der kommt sicher an. Gott selbst bewacht diesen Weg. Es mag wohl sein, das lesen wir beim Petrus, es mag wohl sein, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und Beute sucht, um sie zu verschlingen. Also, dass er es darauf abgesehen hat, Christen von Christus zu trennen. Aber Gott wacht über seinen Kindern, sodass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. und seinen Kindern gilt, auf dem Weg, der Jesus heißt, seid ihr sicher, denn Gott wacht darüber. Ich komme zum Schluss. Wer geht auf diesem Weg? Das Bild von Jesus als Weg mag anschaulich sein, doch es hilft nicht weiter bei der Frage, wie man dahin kommt. So fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie komme ich auf den Weg? Die Antwort der Bibel lautet, glaub an ihn. Und Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Lerne Jesus kennen in der Bibel und vertraue den Zusagen des Evangeliums. Erkenne und bekenne, dass du Jesus brauchst und keinen anderen, um auf diesem Weg zum Ziel zu kommen. Gott weiß, dass es hier auf der Erde viele Verzagte gibt. Er weiß, dass Menschen leiden und er sieht auch, dass einer dem anderen Böses antut. Und auch uns Christen überfällt manchmal die Verzagtheit. Materialismus, Glaube an Geld und Macht und die menschlichen Fähigkeiten, die bestimmen die öffentliche Meinung und viele private Lebensziele. So mancher Christ resigniert, hat keine Hoffnung, dass sich das irgendwie ändert. Kommt dann noch ein größeres persönliches Problem hinzu, eine Krankheit oder sonst irgendwas, was einen aus der Bahn wirft, dann kann man schnell verzagen. Gerade solchen Menschen sagt Gott, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch heilen, wird euch helfen. Mit diesen Worten, die Jesaja uns hier schreibt, möchte Gott uns wieder neuen Mut geben. Und Gott möchte den Glauben seiner Kinder wieder neu entfachen, sodass sie mit neuer Kraft auf dem Weg gehen. Und genau vor diesem Hintergrund ist die Aufforderung am Anfang unseres Textes zu sehen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Amen.